Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Der Alltag von Ärztinnen und Pflegepersonal besteht zum großen Teil nicht etwa aus Untersuchungen, sondern aus Papierkram. Künstliche Intelligenz könnte viel von dieser sehr notwendigen, aber zeitaufwendigen Dokumentationsarbeit übernehmen, damit sich der Hausarzt oder die Fachärztin mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten nehmen können. Das könnte auch dem Fachkräftemangel in der Medizin entgegenwirken, sagt mein heutiger Gast Dr. Felix Nenser. Er ist Professor für Radiologie mit dem Schwerpunkt KI am Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin des Universitätsklinikums Essen. Für ihn bietet KI vor allem die Chance, die medizinische Versorgung menschlicher zu machen. Was er damit meint und wie KI in der Medizin bereits erfolgreich eingesetzt wird, darüber sprechen wir heute. Hallo, Herr Nenser.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ich kenne einige Ärztinnen und Ärzte in meinem Umfeld, aber keine von denen hat nebenbei auch noch Computertechnik studiert, zeitgleich zum Medizinstudium. Warum war das bei Ihnen von Anfang an etwas, was so Hand in Hand ging?
Ich fand halt beides spannend. Ne? Ich fand IT mega spannend, habe total gerne programmiert. Ich wollte aber inhaltlich auch an Dingen rumprogrammieren, wo ich irgendwie einen größeren Sinn drin gesehen habe. Das fällt einem bei Medizin, ist es nicht so schwer, ne? Das Gefühl zu haben, man tut irgendwas Sinnvolles. Und ich wollte ursprünglich mal Biochemie studieren, weil ich da auch gedacht habe, da kann ich so ein bisschen Technik und Medizin kombinieren. Mhm. Aber dann war ich als Zivildienstleistender bei so einem Forschungsinstitut und habe da den ganzen Tag irgendwie an medizinischen Themen rumprogrammiert. Und dann hat mir der Leiter dieses Instituts gesagt, studier mal Medizin und wenn du Spaß hast, kannst du ja nebenher noch Informatik machen, schaffst du schon. Und er meinte halt, mit dem Medizinstudium ist man einfach total flexibel später, kann man alles Mögliche machen. Mhm. Hat er recht gehabt.
Ja, wunderbar. Und an der Uniklinik Essen haben Sie diese Gruppe KI und intelligente Krankenhausinformationsplattform mit gegründet und geleitet. Was genau machen Sie da?
Ja, genau. Ich habe ja an der Uniklinik hier ursprünglich als Radiologe angefangen, habe auch 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre klinisch gearbeitet als Radiologe. Und als ich in die Medizin gekommen bin, wieder, also nach dem Studium bin ich erstmal 4 Jahre in so einem IT-Startup, was ich gegründet habe, gewesen. Das hatte viel mit IT zu tun, aber nichts mit Medizin. Und als ich dann in die Medizin wieder gekommen bin, so richtig als praktisch tätiger Arzt, da war ich völlig schockiert über den Zustand der IT-Infrastruktur im Gesundheitswesen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Uniklinik Essen, im Gegenteil, die Uniklinik Essen ist sogar eigentlich besonders gut. Aber das ist wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also das war 2011, also was 2011 in allen anderen Branchen schon völlig normal war, war da in der Medizin, das gab es einfach nicht. Und dann habe ich in der Radiologie, da gab es ein paar ITler, also die Radiologie hatte eine eigene kleine Gruppe, IT-Gruppe, Arbeitsgruppe, weil die Radiologie ja auch IT-affin ist. Kein Wunder, dass ich Radiologe geworden bin. Und dann habe ich mit denen mich zusammengetan. Die haben eigentlich immer nur darauf gewartet, dass endlich mal ein Arzt kommt, der auch geekig ist. Und dann haben wir angefangen und haben uns da unseren Weg durch die Systeme gehackt, und um am Ende das besser zu machen. Und da ist dann halt, ich könnte jetzt mich hinstellen und sagen, ich hatte die große Vision, den Masterplan. Ich wusste 2011 schon, es stimmt gar nicht, sondern wir haben einfach nur geguckt, was kann man so machen, um irgendwie die IT besser zu machen im Gesundheitswesen. Und dann ist das halt sukzessive, oder es ist relativ erfolgreich geworden bei uns hier lokal. Und dann haben wir das ausgebaut, haben daraus eine richtige Plattform gemacht. Heute würde man sowas Digital Health Plattform nennen. Ich glaube, den Begriff gab es damals noch nicht, oder zumindest kannte ich ihn nicht. Und das ist jetzt halt eine die zentrale Informationsplattform, mit der wir an der Uniklinik hier arbeiten und die eben nicht nur die Wissenschaft, also wir haben ja dieses Institut für KI gegründet, KI braucht Daten, das ist, glaube ich, klar. Da ist eine Informationsplattform, eine Datenplattform natürlich ein Riesenvorteil. Aber das wird auch mittlerweile in ganz vielen klinischen Bereichen eingesetzt, weil es einfach ganz viele Möglichkeiten einem eröffnet.
Jetzt ist ja KI für die meisten Menschen wahrscheinlich erst so Ende 2022, Anfang 2023 so richtig ins Bewusstsein gekommen. Man wusste ja, Google macht da irgendwas ein bisschen im Hintergrund mit KI bei der Suche, aber dass wir es tatsächlich im Alltag nutzen, ist relativ neu. In der Medizin kommt KI aber schon lange zum Einsatz, kriegen auch die meisten von uns nicht mit. Wofür wurde KI schon lange genutzt?
Also es gibt diverse KI-Anwendungen, die im Prinzip schon uralt sind. Also so bei EKG, EEG-Auswertungen und sowas. Ne? Wenn Sie jetzt keine Ahnung, 24 Stunden EKG haben und dann wollen Sie jetzt als Kardiologin man macht ja diese lange Aufzeichnung, weil Sie bestimmte Ereignisse finden wollen, die eben nur selten auftreten. Ne? Sonst können Sie in der Arztpraxis mal eben schnell ein EKG machen und gucken, ne? Und da müssen Sie aber natürlich eine lange Zeitreihe dieser Daten irgendwie durchsuchen nach auffälligen Veränderungen. Und das ist zum Beispiel auch, ist letztendlich auch nur Mustererkennung. Ne? Ist nicht auf Bildern, sondern auf Zeitreihen, aber ist letztendlich technisch nicht großartig anders. Da kommt schon lange zum Einsatz. Tatsächlich habe ich schon in meiner gerade erwähnten Zivi-Arbeit im Jahr 2000 schon KI eingesetzt. Damals noch ganz einfache lineare Modelle, Decision Trees und so. Da haben wir Lungenkrebsfrüherkennung gemacht auf Zellkernebene sogar. Und da haben wir um Zellkerne von normalen Zellen und von auffälligen Zellen, dysplastischen oder heißt das oder tatsächlich pathologischen, also Lungenkrebszellen oder Vorläuferstadien, um die zu unterscheiden, haben wir damals schon KI eingesetzt. Und das hat mich damals auch so ein bisschen angefixt. Wir sind ja hier in einem Heise-Podcast, da kann ich auch mal ein bisschen geekiger werden.
Gerne.
Das war echt krass. Das war ein OS2 Warp Rechner. Die Hörer von Heise kennen sowas noch, aber sonst, wenn ich das Leuten erzähle, meine Mitarbeiter und so, die kennen das gar nicht mehr. Dann hatten wir da drin einen Imageboard von Matrox. Das war eigentlich gebaut worden, wenn ich mich richtig erinnere, fürs israelische Militär, für die Luftaufklärung, dass sie also quasi gesagt haben, so Kameras aus dem Flugzeug und dann böser Panzer, guter Panzer, mal ein bisschen vereinfacht dargestellt, und alles in Assembler programmiert. Und das haben wir dann damals benutzt, um halt zu sagen, gute Zelle, böse Zelle. fand ich aber immer ganz cool, dass man, wenn das schon so Technologie, die für so andere Zwecke gebaut wurde, dann in der Medizin für sowas einsetzen kann. Und dann war das ja auch kein Zufall, dass ich in der Radiologie gelandet bin. Damals war mein Hintergedanke noch nicht KI, weil als ich 2011 in die Radiologie gegangen bin, da war ja das Thema KI gerade in so einem, ich glaube, da waren wir noch in einem KI-Winter. War ich jetzt nicht Hellseher, sondern ich habe einfach gedacht, IT, Radiologie lässt sich gut verbinden. Und als ich dann ein paar Jahre in der Radiologie war, da fing dann gerade ImageNet und so das an, dass wirklich die ersten mit Convolutional Neural Networks wirklich beeindruckende Ergebnisse bei der Bilderkennung erzielt wurden. Und da war ich natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich konnte meinen alten Fetisch für KI oder Machine Learning in der Medizin, in der Radiologie zum Einsatz bringen. Also besser konnte es gar nicht laufen. Und und dann ist es halt schon, das habe ich ein bisschen rausgeholt, Ihre Frage zu beantworten.
Alles gut.
Was beispielsweise in der Radiologie ist, dass eben da das Thema Bilderkennung spielt offensichtlich natürlich eine große Rolle. Und deswegen sind diese Methoden, ich meine, jetzt durch ChatGPT sind ja diese vor allem viele textbasierte KI-Anwendungen stark in den Vordergrund gerückt, aber die bildbasierten, die gab es ja schon vor einigen Jahren. Und das ist in der Radiologie gibt es auch schon einiges an kommerziellen Anwendungen, die im Einsatz sind. Es sind teilweise so Sachen, also häufig setzen Radiologen auch KI ein, ohne es zu wissen. Also moderne Scanner, MRT oder CT-Geräte, die benutzen zum Beispiel für die Bildrekonstruktion häufig schon KI-basierte Verfahren, die es dann erlauben, entweder zum Beispiel Aufnahmen im MRT zum Beispiel schneller durchzuführen oder eine bessere Bildqualität oder im CT die Dosis zu reduzieren. Oder tatsächlich noch banaler, aber echt auch effektiv, Überwachung der Röhren. Also wenn Sie, wir haben ja, also ein CT verwendet ja auch eine Röntgenröhre, eine extrem leistungsfähige Röhre. Und die gehen natürlich wie jede, ist ja letztendlich auch nur eine Glühbirne, die gehen wie jede Glühbirne irgendwann mal kaputt. Und dann müssen die gewechselt werden. Jetzt hat man so eine Röhre, die sind jetzt nicht ganz preiswert, die hat man jetzt nicht so auf Lager da rumliegen, sondern wenn die kaputt ist, dann muss der Techniker kommen, dann muss die teilweise noch bestellt werden, gucken, in welchem Lager die ist, dann kommt der, baut die ein. Klar, das geht in einem Tag oder so, aber dann steht in der Zeit ja das CT still. Ich meine, jetzt haben wir an der Uniklinik, keine Ahnung, 5 CTs oder so, aber wenn Sie jetzt in einem kleinen Krankenhaus sind und Sie haben nur ein CT und das steht für einen Tag still, dann steht bei Ihnen unter Umständen der klinische Betrieb still, ne?
Ja.
Und wenn Sie wenn Sie das CT mit Sensorik ausstatten, was Sie natürlich sind, und diese Daten permanent analysieren, und dann kann eine KI vorhersagen und kann sagen, ich sage es mal ein bisschen überspitzt, wir kann dem Techniker eine Meldung schicken, morgen wird die Röhre an dem CT XY kaputt gehen. Und dann steht der schon quasi mit der neuen Röhre am CT, wenn die gerade kaputt geht, und kann die direkt wechseln. Also
das ist natürlich cool.
Aber ja.
Und generative KI ist ja jetzt nochmal für viele so ein Quantensprung im Einsatz von KI. Welche Tools nutzen Sie denn zurzeit im Krankenhaus oder sind Sie am Entwickeln fürs Krankenhaus, die generative KI nutzen?
Dazu muss ich sagen, für uns ist generative KI auch gar nicht neu. Also natürlich jetzt die großen Transformer-Modelle schon, aber es gibt ja auch Generative Adversarial Neural Networks, also Convolutional Networks, die generativ arbeiten. Und die setzen wir in der Radiologie tatsächlich schon eine ganze Weile ein. Also wir haben sogar aus meiner Gruppe sogar ein Verfahren patentieren lassen, was auf GANs basiert, wo man im MRT, also im MRT ist es ja so, jeder, der schon beim MRT war, weiß, das dauert immer relativ lange und dann gibt es ja diese komischen Geräusche und so. Ja. Und das liegt daran, und das hört sich dann auch immer anders an, und wir machen sogenannte Sequenzen. Und wir können dann verschiedene Gewebekontraste mit einer bestimmten Sequenz, Pulssequenz darstellen. Und das dauert einfach, das muss man hintereinander machen, dadurch dauert es lange. Mhm. Und wir haben einen GAN gebaut, mit dem man, also so klassisches Verfahren, wenn Sie haben einen Bandscheibenvorfall oder Beschwerden, Rückenbeschwerden, und dann macht man MRT der Wirbelsäule, und dann werden typischerweise 3 Sequenzen gemacht. Eine T1-gewichtete Sequenz nennen wir das, eine T2-gewichtete Sequenz und dann eine STIR, das heißt Short Tau Inversion Recovery Sequenz. Und das ist so eine Sequenz, die ist ganz nett, weil die Bilder sind dann im Prinzip nur so schwarz-weiß, und ganz vereinfacht gesagt, da wo es weiß ist, ist schlecht, da ist irgendwie Pathologie, da wo es schwarz ist, ist gut. Also ein bisschen komplizierter schon. aber die sind sehr gut, das sind sehr sensitive Suchsequenzen. Ich habe immer schon gedacht, als Assistenzarzt schon damals, gedacht, naja, eigentlich steckt die Information, die ich in der STIR sehe, in der T1 und in der T2 schon drin. Man müsste die nur irgendwie intelligent miteinander verrechnen. Okay. Und dieses intelligent miteinander verrechnen, das haben wir mit dem GAN gemacht. Und wir können jetzt das Pix-to-Pix HD-Netzwerk, ein Cycle-GAN, da können wir eben die T1 und die T2 einspeisen und bekommen die STIR raus. Und die ist so gut, wir haben eine Studie gemacht, wir haben, ich glaube, 6 Oberärztinnen und Oberärzte dahin gesetzt, und die haben so einen AB-Test gemacht. Ja. Und die sind nicht über die Monkey-Quote hinausgekommen. Also die konnten nicht, also 50%, die mussten immer sagen, das ist die echte, das ist die gefakte. Oder die, was heißt gefaked, die ist gar nicht gefaked, sondern die virtuelle. Die berechnete. Genau, die berechnete. Und man kann es nicht mehr erkennen. Also ich komme auf ein bisschen mehr als 50%, weil ich eigentlich immer dahin gucke, welche ist die etwas bessere. Und die bessere ist tatsächlich die berechnete, die gefakte. Weil sie ein bisschen weniger Artefakte haben und so. Dann haben wir solche Verfahren auch eingesetzt, um auch Dosis zu reduzieren, auch Kontrastmitteldosis. Da machen wir viel Forschung mit, um zu gucken, okay, wie kann man die Kontrastmitteldosis, die man tatsächlich appliziert, also wir geben ja häufig intravenöses Kontrastmittel im CT und MRT, wie kann man die reduzieren und quasi den Kontrast dann aber, da hat man Kontrastverlust, das ist ja schlecht, deswegen den wieder hochrechnen mit einem Gun. Das ist, letztendlich ist das auch, ist das, muss man das irgendwie sehen als eine Art Noise-Reduction-Methode. Also deswegen ist das nicht neu. Aber jetzt die großen Transformer-basierten Architekturen, die benutzen wir natürlich, also à la ChatGPT, die nicht ChatGPT selbst, aber Dinge, die wir lokal betreiben, die setzen wir jetzt auch ganz viel ein in Bereichen, wenn es um Texte geht.
Das heißt, die ganze Dokumentation, die ja so anfällt, wenn man mal einen Tag im Krankenhaus verbringt, das wird jetzt unterstützt durch diese Sprachmodelle?
Ja, also das ist im Moment noch Entwicklung. Wir haben eine ganze Reihe von Anwendungen. Also eine ganz naheliegende ist, ich glaube, jeder weiß das, leider ist die Medizin immer noch sehr basierend auf Freitexten. Ne? Sie haben, sie haben irgendwie den Entlassbrief, sie haben den OP-Bericht, das ist immer so Freitext. Das ist nicht sehr maschinenfreundlich, auch nicht sehr menschenfreundlich, weil wenn Sie jetzt, wir stehen ja ziemlich zeitlich unter Druck im Gesundheitswesen. Und wenn Sie jetzt zur Hausärztin gehen und die sie sehr direktiv behandelt und ihnen gezielte Fragen stellt und sie das Gefühl haben, ich kann mich hier gar nicht so entfalten und mal meine ganze Krankengeschichte erzählen, dann liegt das ja nicht daran, dass das eine unfreundliche Person ist, sondern dass da noch 30 Leute nach ihnen an dem Tag drankommen wollen. Ja. Und dann kann man einfach überlegen, wie viel Zeit man pro Patient hat. Das ist blöd. Für uns Ärzte auch. Oder auch, also wir leiden da auch drunter. Das ist nicht so, dass wir das toll finden. Und wenn Sie dann noch ankommen und bringen so einen Stapel Papier mit aus Ihrer Krankenvorgeschichte, ne, dann, ja, dann stehen Sie da und sagen, okay, wann, wie soll ich das denn lesen? Selbst wenn es ein Stapel PDFs ist. Ne?
Ja.
Und da sind natürlich diese Retrieval Augmented Generation Methoden extrem gut, weil wir dann quasi, wenn wir die Sachen elektronisch immerhin haben als Freitexte, dann können wir quasi prompten und quasi gezielt und besser als mit einer Volltextsuche. Weil gerade in der Medizin gibt es immer 1000 Schreibweisen für irgendwas und 1000 Arten irgendwas zu. Und wir haben diese wir haben unglaublich viele Abkürzungen. Und mit diesem Prompting können wir jetzt tatsächlich, wir haben das jetzt mal gebaut für die Radiologie. Und wir haben ja diese ganze Patientenakte und wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben ein CT von einem Patienten und wollen jetzt wissen, ist nur ein Beispiel, wir sehen, da ist die Gallenblase nicht mehr da, ne? Und dann wollen wir wissen, okay, wann war denn die Gallenblasenoperation?
Ja.
Und dann ist das, wenn das nicht strukturiert irgendwo kodiert ist, sondern in irgendeinem OP-Bericht von vor drei Jahren, dann finden Sie das nicht, ne? In der Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, weil wir haben ein paar Minuten, nur um so ein CT zu befunden. Und jetzt können Sie das prompten und können sagen, wann war bei Herrn Müller die Gallenblasenoperation? Und dann sagt der Assistent, also das Tool, sagt er, ja, Gallenblasenoperation 2018 im Marienhospital Gelsenkirchen. Mhm. und das Schöne ist, weil jetzt wird ja natürlich sofort die Frage kommen, Halluzinationen, oh mein Gott. diese Antwort ist erstmal schön und gut, aber was uns für uns viel wichtiger ist, beim Retrieval Augmented Generation können wir das zurückverfolgen ja auf die Dokumente oder wenn wir die Dokumente in Chunks gesplittet haben, sogar auf konkrete Passagen in so einem Dokument.
Ja.
Und das heißt, das ist die Information, die uns eigentlich interessiert. Wir benutzen es eigentlich als bessere Suchmaschine. Und dann kann man natürlich die Information, die einem der Assistent gibt, und wenn der sagt, ja, war jetzt irgendwie 2018 in dem und dem Krankenhaus, dann gibt er einem eben aber auch die Links in gewichteter Reihenfolge und dann klickt man da drauf, dann ist man direkt im Originaldokument und dann kann man es schnell kontrollieren. Und Es klingt so banal, ne? Aber das ist echt Game Changing. Also wirklich, das macht einen riesen Unterschied. Wir haben auch noch mehr, noch eine ganze Reihe von mehr Anwendungen, aber vielleicht wollen Sie erstmal noch eine Frage stellen, bevor ich hier nur rede.
Ja, bei all diesen, also ich meine, jetzt haben wir schon kurz über das Problem mit den Halluzinationen gesprochen. Das andere große Problem, was, glaube ich, gerade in Deutschland ein großes Problem für viele Menschen ist, ist die Sorge um die persönlichen Daten. Weil all das, gerade was in so einer Krankenakte steht, ist ja einfach super privat. Wie kann man sicherstellen als Krankenhaus oder auch als Hausärztin, dass man sagt, das bleibt auch genauso sicher und privat?
Genau, also wir, das ist ja auch begründet. Ich würde jetzt, also die meine Krankenakte, wenn ich jetzt eine hätte, sie nicht auch nicht zu ChatGPT schicken. Wobei man tatsächlich, okay, bevor ich es erkläre, das technisch erkläre, muss ich einmal aus der Arztperspektive sagen.
Ja.
Tatsächlich, wenn jemand krank ist, dann interessiert den Datenschutz überhaupt nicht mehr. Also das geht dann, das Pendel schwingt komplett in die andere Richtung. Ja. Wir haben schon Patientinnen und Patienten Daten über ihre Daten, ihre ganzen Daten über Facebook geschickt. Mir werden ungefragt, wenn ich irgendwie mal im TV bin oder irgendwie sowas, werden mir ungefragt, ohne dass per Post die ganzen Befunde alles zugeschickt, die Sachen, also per WhatsApp, per was auch immer. Also das wenn Sie krank sind, wollen Sie, dass Ihnen jemand hilft und dann ist Datenschutz Ihnen völlig, also das, ich kann es natürlich nicht völlig pauschalisieren, aber meiner Erfahrung nach ist genau das, was ich erfahre. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen Datenschutz nicht wichtig fände, ganz im Gegenteil. Und es geht um einen maßvollen Umgang damit. Ich sage mal ganz gerne frei nach Paracelsus, die Dosis macht das Gift und das gilt insbesondere auch für den Datenschutz. Nichtsdestotrotz, was wir machen, ist, dass wir diese ganzen Modelle lokal betreiben. Also wir benutzen, bei uns geht nichts, also klar, wenn ich jetzt als Coder unterwegs bin und gerade irgendwie was programmiere, dann benutze ich auch GitHub Copilot oder so. Klar. Aber sobald irgendwie sensible Daten im Spiel sind, dann läuft das bei uns, wir haben relativ viel KI-Infrastruktur, also GPUs im Wesentlichen, aber auch schnellen Speicher und so bei uns im Rechenzentrum aufgebaut. Und betreiben jetzt diese Modelle bei uns lokal. Das bedeutet, wir können natürlich nicht ein paar Modell betreiben, was so groß ist wie GPT-4 oder sowas, aber so ein Mixtral oder so ein Llama und so oder das Sauerkraut, kommt ja gut mit deutscher Sprache zurecht, wie man am Namen vielleicht schon ableiten kann. und diese Modelle, die betreiben wir bei uns alle lokal, Falcon, ganze Liste. Sodass die Daten unsere Infrastruktur gar nicht verlassen. Also die bleiben da, wo sie ohnehin sind.
Okay.
Ansonsten muss man aber auch sagen, gibt es aber auch, es gibt ja noch also trotzdem kann das kann natürlich, wir sind jetzt eine große Uniklinik, wir können sowas machen. Jetzt kann das nicht jede Hausarztpraxis machen oder jedes kleinere Krankenhaus, das ist auch klar. Auf der einen Seite muss man sagen, gehen aber natürlich, geht die Technologie gerade wahnsinnig, also gibt es ja unfassbare Fortschritte mittlerweile, 1-Bit-Netzwerke, es gibt spezialisierte Hardware, also ich glaube, das wird sich ohnehin, ist eine Frage der Zeit, und ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, bis man sowas auch lokal auf einer kleinen Büchse betreiben kann. Nichtsdestotrotz ist aber auch der Betrieb dieser Geschichte lokal, das wäre jetzt ja kein Hausarzt, der sich ja irgendwie lokal in einen KI-Inferenzserver oder so betreiben. Aber es gibt ja auch Cloud-Anbieter, es gibt ja eine Spannbreite, ne? Es gibt also ich sag mal, große amerikanische, es gibt große chinesische, es gibt aber auch nicht so große deutsche Anbieter. Und ich glaube, ich will da jetzt nämlich kein Name-Dropping machen und so, aber es gibt ja auch, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie ein Hausarzt und möchte nicht, dass meine Daten ins Ausland gehen, vielleicht noch ins Europäische oder sowas, dann findet man auch in Deutschland Anbieter, die möglicherweise ja auch für die Infrastruktur, wo das Fax und die ISDN und die DSL-Leitung und so drüber laufen, denen man da ja auch vertraut, weil man da ja auch letztendlich auch die ganze Zeit Daten hin und her schickt. Vielleicht vertraut man denen auch seit dem Betrieb seiner KI-Infrastruktur an.
Ich glaube, die Kollegen von der CT testen da immer mal wieder den ein oder anderen Anbieter. Da kann man dann auch gucken.
Genau.
Wo wird denn, also das klingt ja alles so, als wäre KI super für die Medizin. Gibt es Bereiche, wo es vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt wird?
Das wird überall zu sehr gehypt. Also ich kenne keinen Bereich, wo es nicht zu sehr gehypt wird. Ich bin auch schon seit Jahren damit unterwegs. Also es war irgendwie vor dem ChatGPT-Moment, hatte ich gedacht, so, ah, jetzt haben wir mal dieses Overhyping mal hinter uns gelassen. Es gab ja vor 2016 war das, glaube ich sogar, hat Geoffrey Hinton ja irgendwie gesagt, der hat ja sich wirklich hingestellt, hat gesagt, wir sollten aufhören, Radiologen auszubilden. Das wird bald alles KI machen. Ne? Also wenn irgendjemand auf den gehört hätte, dann hätten wir jetzt noch mehr Fachkräftemangel, als wir ohnehin schon haben in der Radiologie. Totaler Unsinn. Und dann hatte sich das über die Zeit so ein bisschen wieder normalisiert und durch ChatGPT ist natürlich der Hype wieder voll durch die Decke gegangen. Also ich glaube nicht, dass wir in 2 Jahren eine allgemeine künstliche Intelligenz haben. Das sind alles große Netzwerke, die mehr auswendig lernen, als dass sie verstehen. Ich glaube, das Problem ist, also naja, wenn Sie jetzt irgendwie sowas eine Idee haben und was im KI-Bereich machen wollen, ob es jetzt Healthcare ist oder nicht, dann sind Sie früher oder später darauf angewiesen, dass jemand in Ihre Unternehmung investiert. Wenn Sie nicht gerade, wie ich jetzt, irgendwie akademisch unterwegs sind, letztendlich investiert in mich auch jemand, der Steuerzahler, ne? Also ist ja public funded, wir kriegen ja auch irgendwie öffentliche Fördermittel und da muss man natürlich auch Förderanträge schreiben. Aber die werden ja wieder von Experten begutachtet und so. Da, wenn Sie jetzt aber Geld einsammeln für eine Firma, für ein KI-Startup oder so, müssen Sie in der Regel Investoren überzeugen, Venture Capitalists und so. Und die wollen halt alle irgendeine völlig crazy Wachstumsstory sehen. Und die sind ja auch nicht in den Details so drin. Die wollen, und die sind halt an der Oberfläche. Ne? Und die verstehen auch gar nicht so diese Probleme, die wir in einem Gesundheitswesen wirklich haben. Und wenn Sie denen jetzt kommen mit, wir wollen KI benutzen, um Krankenakten effizienter zu durchsuchen, dann sagen die, boring, da investiere ich kein Geld. Wenn Sie aber sagen, ja, dann, wir bauen jetzt eine KI und werden in 2 Jahren Krebs besiegen, dann sagen die so, ah, okay, damit kann ich meinen Invest, okay, mit 100 oder mit 1000 multiplizieren, okay, Wachstum, ja, da investiere ich rein. Deswegen wird unfassbar viel Geld verbrannt in irgendwelche Ideen, die sich am Ende nicht durchsetzen, weil es von Anfang an Luftschlösser waren. Und das tut mir so ein bisschen weh, weil es gibt wirklich so viele große Probleme, eigentlich große Probleme in der Medizin, die es echt wert sind, sie zu lösen, weil wir wirklich im Gesundheitswesen so auf Kante genäht sind mittlerweile. Und wir könnten so viel besser und effizienter sein, also günstiger sein, besser sein, menschlicher sein vor allem auch, weil wenn wir mehr Zeit haben für unsere Patienten, weil dieses ganze doofe Dokumentationszeugs von irgendeiner KI gemacht wird, dann ist das doch für alle gut. Ne? Ja. Aber das regt die Fantasie von Investoren nicht an und deswegen geht da viel zu wenig und ganz viel von dem, was passiert, sind eigentlich nur Hypes, leider.
Haben Sie denn irgendwie, ist Ihnen das mal begegnet, wenn Sie ein neues Tool entwickelt haben oder eine neue Idee hatten, wie man KI einsetzen kann, dass dann irgendwelche Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, oh nee, das ist mir irgendwie, bleib mir weg mit deinen Maschinen, die kommen mir in die Quere?
Gar nicht. Also das war tatsächlich, ja, vielleicht mal, als ich, als das, wie hieß das, ja, ich komme nicht mehr auf den Namen, das erste ImageNet-Paper damals rauskam. Also das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, das ist der ImageNet-Moment. Da war ja irgendwie, keine Ahnung, da haben sie ein Bild der KI gezeigt und die hat dann gesagt, okay, kleines Kind mit rotem Ball am Strand, ne, oder sowas. Das war ja, ich meine, heutzutage alle so, oh, Games. aber das hat uns ja natürlich damals alle aus den Schuhen gehauen. Und ich weiß, ich habe das mal morgens in der Frühbesprechung in der Radiologie, da war ich, glaube ich, noch Assistent, ja, da müsste ich noch Assistenzarzt gewesen sein, habe ich das morgens in der Frühbesprechung gezeigt vor der versammelten Mannschaft. Und da kamen so ein paar danach auf mich zu von meinen Kollegen, da kamen sogar relativ viele von meinen Kolleginnen und Kollegen auf mich zu und meinten, da passt, das ist aber krass. Also haben wir in 2 Jahren noch einen Job? Oder muss ich mich jetzt vielleicht mehr auf manuelle Verfahren? Wir sind ja in der Radiologie auch interventionell unterwegs, also so ähnlich wie man das, also katheterbasierte Verfahren und sowas, ne? Wo man sich gedacht hat, ja, da sind die Maschinen noch nicht so weit. Da habe ich, also das war aber ganz am Anfang, das war ganz am Anfang. Und dann haben alle gemerkt, wenn sie mal KI gesehen haben, wie schlecht die eigentlich ist, meistens im Vergleich zu dem, was man selber kann.
Ja.
Da sind dann alle ganz entspannt gewesen. Und im Gegenteil kommen zu mir eigentlich eher immer die Leute an und sagen, ich brauche KI, weil alle, also ich halte manchmal im Moment so einen Vortrag, den nenne ich -80%. Einmal alle so, sie haben da ein Typo in ihrem, also irgendwie ist ein Fehler bei auf ihrem Slide, da steht im Titel nur -80%. Ich so, nee, der Titel heißt schon so, weil ich ein bisschen überspitzt sage, aber die Zahl, vielleicht ist sie auch 60%, aber wie auch immer, ein großer Teil der Arbeit, die wir in der Medizin machen als Mediziner, das ist eigentlich Bullshit-Tätigkeit. Das ist, wie ich gerade gesagt habe, irgendwie Informationen aus irgendwelchen Akten raussuchen, Informationen dokumentieren. Dokumentation ist wichtig, ne? Aber
ja,
das sollte man nicht als Mensch machen müssen. Schon gar nicht, wenn man jetzt irgendwie 6 Jahre Medizin studiert hat und dann irgendwie noch 5 Jahre eine Facharztausbildung gemacht hat. Das sollte man an Maschinen delegieren. Und da merkt man eben auch, dass da ein Riesenbedarf, sich durch IT helfen zu lassen, Prozesse effizienter zu gestalten. Weil am Ende die meisten Leute, die Mediziner werden, die wollen, das sind Leute, ist klar, es gibt so ein paar Geeks wie mich oder so, die dann irgendwie sagen, ja, ich finde das super, am Computer zu sitzen. Aber die meisten wollen nicht am Computer sitzen, die wollen mit Menschen zu tun haben. Medizin ist zutiefst menschlich, ne? Da helfen Menschen anderen Menschen, die in Not sind letztendlich. Und ich vermisse jetzt auch meine klinische Tätigkeit, muss ich echt sagen. Und ich habe auch immer gerne mit Patienten Kontakt gehabt und mit denen Dinge erklärt, mit denen Dinge besprochen. Aber da haben sie in der praktischen Medizin so wenig Zeit heutzutage. Und wenn sie mit Patienten sprechen, ist zwischen ihnen immer ein Computermonitor, weil sie währenddessen anfangen, irgendwie dokumentieren und so. Das ist doch für beide Seiten total blöd. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht da nur noch so ein kleiner Smart Speaker, und da wird das Gespräch, also ich führe einfach ein ganz normales, natürliches Gespräch mit meiner Patientin. Sie fühlt sich auch wahrgenommen als Mensch. Und im Hintergrund ist die Maschine, die nimmt das alles auf, analysiert das, macht daraus eine strukturierte Dokumentation und weist mich vielleicht noch dezent auf meiner Smartwatch darauf hin, dass ich vergessen habe, der Patientin, die ja wegen chronischer Schmerzen bei mir ist, sie zu fragen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wie denn aktuell ihre Schmerzen sind. Na, das gehört so zu einer Dokumentation in bestimmten Situationen. Könnte ja mal sein, dass man sowas vergisst, passiert, wir sind auch alle nur Menschen, und dann könnte die KI natürlich mich darauf hinweisen. Und das heißt, ich würde sogar nicht nur ein viel menschlicheres, natürlicheres Interagieren mit unseren Patienten, sondern auch ein qualitativ besseres. Das kommt. Ich weiß, dass viele an sowas arbeiten. Es gibt sogar schon die ersten kommerziellen Tools. Da bin ich total optimistisch, dass das die Medizin wirklich, wirklich besser machen wird und vor allem menschlicher wieder.
Und in was für einem Zeitrahmen? Also wann kann ich damit rechnen, dass ich in meiner Hausarztpraxis nicht mehr den Rechner zwischen mir und meinem Arzt habe?
Das hängt von, das eine ist, ich weiß nicht, ich habe solche Tools jetzt mal, ich habe so Demos gesehen, aber wenn Sie kennen das immer, Demos sind immer, funktionieren immer super, und das ist was anderes, wie es dann im Alltag ist. Aber die Demos waren, also das, man kann es sich ja auch, also wenn Sie jetzt mal mit Chat, ich habe auch schon Dinge, ich habe mal anonymisierte Befunde aus der Radiologie oder sowas in ChatGPT reingetan und mir die zusammenfassen lassen, strukturieren lassen, in Patienten verständliche Sprache übersetzen lassen, solche Dinge. Das funktioniert extrem gut. Also ich finde es sehr plausibel, dass vor allem, wenn man ein Modell jetzt noch ein bisschen spezialisierter auf Medizin trainiert, woran wir auch zum Beispiel arbeiten, dass solche Modelle funktionieren. Und Sie kennen das ja auch, es gibt ja auch schon irgendwie für irgendwie Zoom-Konferenzen oder sowas irgendwie Plugins, die Ihnen das mitprotokollieren und so. Also technisch sehe ich da nicht die großen Hürden. Da muss man natürlich gucken, bis das in jeder Arztpraxis ist, die vielleicht ja momentan noch auf dem Stand ist von Faxgeräten und so. Und dann Regulatorik, jetzt AI-Act und so weiter. Ja. Wenn es nur eine technische Machbarkeitsfrage wäre, würde ich sagen ein Ja. Aber durch diese ganzen Unsicherheiten, was die Regulatorik angeht, aber auch die schlechte IT-Infrastruktur in den Arztpraxen, wofür die Arztpraxen nichts können, glaube ich, wird es noch ein paar Jahre dauern. Aber wahrscheinlich eher in so Kliniken, in Ambulanzen und so. Und dann wird es dann wird es auch in die kleineren Versorger einsickern.
Hm. Jetzt ist ja, da waren gerade zwei Stichpunkte dabei. Einmal der AI Act, der ja vieles ein bisschen, also wo auch die Forschung gesagt hat, je mehr der uns beschränkt, desto schwieriger wird es, Dinge umzusetzen für uns und Anwendungen zu bringen, die auch international wettbewerbsfähig sind. Und zum anderen die Patientendaten, die mit der elektronischen Patientenakte ja einerseits verfügbarer sein sollen, andererseits viele Menschen davor Angst haben, dass die Daten ungesichert in alle Welt hinausgeschoben werden. Fangen wir mal mit dem AI-Act an. Ist das etwas, was Sie in Ihrer Arbeit spüren, dass das eventuell jetzt Ihre Arbeit einengen könnte, auch die Forschungsarbeit an neuen Tools?
Eigentlich nicht wirklich, weil das gilt für, wenn Sie jetzt, keine Ahnung, AI in der Spieleentwicklung oder im E-Commerce machen oder so, ist der AI-Act für Sie erstmal so, oh my God. Aber in der Medizin haben wir ja ohnehin schon längst die Medical Device Regulation. Das heißt, wir sind ja, also für uns ist das gang und gäbe, dass wir extrem reguliert sind. Also wir können ja gar nicht eine KI entwickeln und die mal ebenso in der klinischen Routine einsetzen. Das durften wir auch vor dem AI-Act nicht. Ne? Das sind regulierte Produkte. Das ist jetzt im Detail ein bisschen komplizierter, aber von daher, ja, man muss jetzt erstmal auch nochmal gucken, wie dann der AI-Act konkret interpretiert wird. Mhm. Erstmal ist das ja, wie der ausgelegt wird, wie dann tatsächlich die konkreten Umsetzungen sind. Für mich ist jetzt erstmal die Einteilung nach diesen Risikoklassen etwas, das kennen wir aus der Medical Device Regulation schon seit, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren oder Jahrzehnten eigentlich sogar.
Sowieso die höchsten Ansprüche, ne?
Ja, klar, das ist total normal, ne? Also, und weil man muss nach Medizin, ist das immer so. Also ich meine, Sie müssen sich immer fragen, wenn Sie was entwickeln für die Medizin, kann da im schlimmsten Fall jemand sterben.
Ja.
Das ist so. Das ist so, ne? Das ist aber auch, das hat gar nichts mit KI zu tun. Das hat auch mit fast jeglichem medizinischen Handeln zu tun. Wenn ich jemandem ein Medikament gebe, ne, ist das auch immer erstmal Gift. Wieder bei Paracelsus, die Dosis macht das Gift, ne? Das heißt, der AI-Act, ja, ich finde es schon richtig. Also, dass dieser Bereich darf nicht völlig unreguliert sein. Es ist aber wirklich wichtig, wie das jetzt implementiert wird. Dass auch die Regulierer tatsächlich vernünftig ausgestattet werden. Also ich kenne, das ist jetzt unabhängig vom AI Act, aber bei der Medical Device Regulation, ich kenne Leute, die ja eben auf der Seite der benannten Stellen, nennen wir das, sitzen, also beim TÜV oder sowas, die eben so Produkte dann überprüfen. Und die sind halt, die sind halt extrem schlecht ausgestattet, ne? Die sitzen dann in einem Büro mit Faxgerät und einem Rechner mit Windows 95, naja, so schlimm nicht, aber und mit viel, viel zu wenig Personal und kriegen dann diese ganzen Anträge auf den Tisch und dann wundern wir uns auf der anderen Seite, als wenn jetzt irgendwie die Startups darüber klagen und sagen, ey, das dauert so lange, bis wir so ein Produkt zugelassen haben und es geht zwischendurch die Puste aus, weil wir kein Geld mehr haben. Oder wir kriegen die Produkte nicht schnell genug in den Markt. Und die Patienten sagen, oder die Ärztinnen und Ärzte sagen zu Recht, das dauert alles viel zu lange, bis wir die Tools haben und wir könnten damit doch irgendwie Gutes tun. Das heißt, wenn man auf der einen Seite solche Regulatorik auf der Gesetzesebene voranbringt, dann muss man aber auch bei der Implementierung dieser regulatorischen Verfahren, da muss man auch einfach Geld in die Hand nehmen. Da muss man auch bereit sein. Wenn man als Gesellschaft sagt, wir wollen das regulieren, dann muss man, also sonst ist es nicht regulieren, sonst ist es verhindern. Also wenn man sagt, okay, wir machen ja Regulatorik, aber sorgen nicht dafür, dass es auch effizient umgesetzt werden kann, dann ist es einfach nur verhindern. Und dann schießen wir uns ganz, ganz mächtig ins Knie. Und das heißt, wir müssen da eine effiziente, gute Implementierung dieser Regulatorik hinbekommen und dafür müssen wir einfach Geld in die Hand nehmen und nicht ganz wenig.
Ja. Der andere Stichpunkt, die digitale Krankenakte, die würde ja theoretisch sehr viele Daten für das Training von bestimmten KI-Anwendungen liefern können. Können Sie da die Zurückhaltung vieler Menschen verstehen, die sagen, nee, ich möchte die eigentlich nicht freigeben?
Ja, also prinzipiell auf der emotionalen Ebene natürlich erstmal schon. Und die meisten sind jetzt ja auch keine Experten in den Bereichen, sodass die natürlich Sorge haben. Und Wobei, tatsächlich ist das halt so, auch da nochmal, man wird das mal, ich werde das ja ganz oft gefragt und also, ja, alle sind irgendwie, haben irgendwie Sorge davor. Tatsächlich wird, ich diese Frage begegnen mir ganz häufig, aber die Menschen, die wirklich, also das mal konkrete Menschen, mit denen ich zu tun hätte, mir sagen, ich habe Sorge davor, dass meine Daten irgendwo, das passiert so gut wie nie. Ich frage mich immer, wer sind diese Menschen, wenn die überall sind und wo sind die denn?
Aber, im Heise-Forum.
Ja, genau. Ja, im Heise-Forum. Das kenne ich ja auch, das weiß ich. Aber das ist ja jetzt auch nicht, also ich meine, Heise ist ja auch beliebt und so, ne? Aber es ist jetzt ja auch nicht, das sind jetzt auch nicht 80 Millionen Menschen im Heise-Forum. Vielleicht nur 79 Millionen. Ne? Ja. Nein, das ist natürlich berechtigt und es ist auch gut, dass man da immer kritisch nachfragt und Leuten vom Typ, des Typus, die im Heise-Forum unterwegs sind, haben wir es, glaube ich, zu verdanken, dass wir gerade dieser fürchterlichen Backdoor, die alle Hörer dieses Podcasts, wo ich gar nicht weiter darauf eingehen, sicherlich, das haben wir alle mitbekommen vor ein paar Tagen, dass das aufgeflogen ist, rechtzeitig noch, zum Glück. Und genauso ist es eben auch bei Datenschutz. Wir müssen natürlich da genau hingucken. Nichtsdestotrotz, es gibt die Vorteile für jeden Einzelnen als Patient, wenn KI die Medizin besser macht und man dadurch profitiert, wir dadurch bessere Therapien haben, dadurch schnellere, effizientere Behandlung, bessere Diagnostik, vielleicht ein preiswerteres Gesundheits- oder effizienteres Gesundheitssystem, da profitieren wir alle von als Gesellschaft. Jeder wird irgendwann mal Patient sein, wenn das nicht schon ist. Das ist eine gute Sache. Man muss natürlich sehen, dass die Daten entsprechend, wenn sie für solche Zwecke eingesetzt werden, dass sie entsprechend deidentifiziert werden. Dann sehe ich da keine großen Probleme drin. Das muss halt vernünftig gemacht werden, das muss auch vernünftig überprüft werden. Wichtig ist natürlich auch die Herkunft der Daten nachzuvollziehen später. Das ist eben auch wieder wichtig, auch im Kontext von AI Act. Sie müssen ja auch jetzt transparent machen, mit welchen Daten Ihre KI trainiert wurde. Das ist gerade in der Medizin ist das essentiell, weil Sie natürlich einen extrem starken Bias drin haben können. Also wir haben, kleines Beispiel, wir haben mal eine App gebaut, die bei geröntgten Kinderhänden das Knochenalter automatisch bestimmen kann. Sie kennen das ja, ne? Man macht irgendwie ein Röntgen der Hand, der linken, also der nicht dominanten Hand, meistens ja die linke, um dann zu sagen, okay, wie ist das Knochenalter, vergleicht das mit dem chronologischen Alter und dann halt irgendwie eine Wachstumsstörung zum Beispiel zu diagnostizieren oder auch unter Therapie zu gucken, gleichen sich die beiden Alter, das eine Alter dem anderen wieder an, spricht die Therapie an. Und das haben wir trainiert mit Daten hier aus Essen, lokalen Daten bei uns. Wenn ich jetzt diese Software, keine Ahnung, in China einsetzen würde oder so, dann wird die möglicherweise komplett falsche Ergebnisse bringen. Ne? Oder in Afrika. Oder, ne, sondern das ist jetzt an einer Bevölkerung hier in aus irgendwie zentraleuropäisch und so. Und wir sind einfach unterschiedlich als Menschen. Und da muss man, oder wenn es zum, oder es gibt ja auch so, oder andere Daten, wenn es jetzt eine Daten, das ist häufig Gender Bias, ne? Das ist ja ein Riesenproblem. Die ganzen großen Pharma-Studien in den 80er Jahren, wo irgendwie 60.000 Patienten eingeschlossen wurden. Und da sage ich jetzt bewusst nicht Patientinnen und Patienten, sondern ich sage bewusst Patienten, das ist kein Genderfehler, sondern das waren alles die bösen, die berüchtigten alten weißen Männer.
Ja.
Klar, weil in den frühen 80ern, da waren das halt überwiegend, war es hauptsächlich Männer, die eben diese Herzinfarkte bekommen haben und dann wurden dann eingeschlossen in diese Studie. Und das waren irgendwie Studien, die sind in Europa oder vor allem auch in Nordamerika gemacht worden. Also war es überwiegend alte weiße Männer. Und die Erkenntnisse, die daraus abgeleitet wurden, werden aber übertragen auf quasi alle Menschen auf dieser Welt. Also mal erstmal, dass wir die Hälfte davon Frauen sind. Ja, und dass ganz viele eben nicht Nordamerikaner oder Europäer sind und vielleicht auch noch nicht mal alt oder andere. Deswegen, das ist ein inhärentes Problem.
Ja.
Und deswegen muss man, das wird man auch so einfach nicht lösen können, aber eine Möglichkeit, eine, je mehr Daten man hat, und deswegen ist es eben wichtig, die Daten zusammenzuführen und große Datenbestände aufzubauen, dass man eben genau das nicht hat, dass man nicht irgendwie nur eine KI hat, die auf einer kleinen Gruppe trainiert wurde, die irgendwie ihre Daten gespendet hat, sondern dass man auch dann, man muss ja dann, wenn man dann auch so einen Datensatz rebalancen will, ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen riesen Datensatz, aber der ist halt total, da sind die verschiedenen Klassen nicht balanciert, dann kann man natürlich, wenn der Datensatz sehr groß ist, sagen, okay, ich lasse einfach von den dominanten Klassen einige Fälle weg, um ein bisschen Rebalancing der Klassen zu haben und ein ausgewogeneres Modell zu trainieren. Wenn Ihr Datensatz aber nicht so groß ist, dann können Sie es vielleicht nicht machen, weil wenn Sie Daten wegnehmen, dann haben Sie einfach zu wenig Trainingsdaten. Deswegen ist das auch wichtig, dass wir eben tatsächlich diese großen Datenbestände schaffen. Wir müssen sie halt nur datenschutzkonform schaffen.
Jetzt ist das Training und wahrscheinlich auch die Entwicklung solcher Tools ja relativ aufwendig. Wie viel internationale Kooperation gibt es da? Denn theoretisch könnte man ja so ein Tool nehmen und sagen, okay, wir übertragen das jetzt auf ein Krankenhaus in Südafrika und trainieren das da nochmal neu mit den Daten vor Ort. Ja. Ist das möglich? Also ist da Kommunikation zwischen den Krankenhäusern da, dass sie da international vernetzt sind?
Ja, ja. Also ein Kollege von mir, der Jens Klesig, der ist im Prinzip genauso wie ich, also auch Radiologe, Informatik ist auch da, läuft da auch mit, also wir sind da zusammen da am KI-Institut und arbeiten ganz eng zusammen. Der hat zum Beispiel, der trainiert Modelle in Florida, weil da gibt es ein großes Cluster, wo die halt entsprechend viel Rechenkapazität haben, trainiert das mit deutschen Texten, allerdings frei verfügbar sind, nutzt also da die Rechenkapazität und transferiert dann das Modell zu uns und macht dann ein Feintuning mit unseren lokalen Daten, sodass eben nicht die Daten in die USA gehen, dürfen wir auch gar nicht, wollen wir auch gar nicht, aber das ist ja häufig, dass das Pre-Training eben einen großen viel Zeit und viel Rechenkapazität erfordert und man dann lokal mit einem kleineren Datensatz ein Feintuning machen kann.
Das ist ja super. Das heißt, große Chancen, so große Veränderungen stehen uns ins Haus in der Medizin und Sie sind dem Ganzen sehr optimistisch gegenüber eingestellt, dass das vieles besser machen kann jetzt.
Ja, ja, also unbedingt. Also es gibt viele Dinge, es gibt noch ganz viel, was ich jetzt gerade gar nicht erwähnt habe. Es gibt wirklich ganz viele Anwendungen, die total sinnvoll sind. Und dass vieles davon wird sich realisieren. Ich bin immer ein bisschen traurig, wenn ich sehe, dass wie viel Investments am Ende fehlgeleitet sind in Dinge, die irgendwie in einem Pitch-Deck irgendwie gut aussehen und Investoren überzeugen, wo man aber von vornherein sagt, ach, das ist alles verbranntes Geld, das wird nichts. Wo ich mir denke, wenn man die Zeit und Ressourcen, die da reingesteckt werden, wenn man das umleiten würde in Probleme, Probleme zu lösen, die wir auch wirklich haben im Gesundheitswesen, dann würden wir so viel mehr und schneller auf die Straße bringen. Plus eben, wie gesagt, das gerade angesprochene Problem mit der Regulatorik. Ich habe schon die Befürchtung, ich glaube, die ist nicht ganz unbegründet, dass was nötig ist eben in die Implementierung, dass da entsprechend die Ressourcen reinfließen. Also ich sage mal ganz offen, ich glaube das nicht. Und deswegen wird das wahrscheinlich schon ein großes Problem und eine Blockade werden. Und also am Ende setzen sich ja gute Ideen oft durch. Manchmal dauert es einfach dann nur unnötig lange. Und da habe ich so ein bisschen Befürchtung. Aber das ist die Möglichkeiten, die sich da ergeben und aber auch der Druck im Gesundheitswesen, dass Dinge besser werden müssen und effizienter werden müssen, der ist so groß, dass wir eigentlich gar nicht daran vorbeikommen, diese Tools auch am Ende einzusetzen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch locker eine Stunde weiterreden, aber ich möchte jetzt auch meine Hörer nicht überstrapazieren. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin sehr gespannt, was so in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt, was das nächste Mal, wenn ich bei meinem Hausarzt sitze, sich vielleicht schon verändert hat. Ich habe zum Glück einen Hausarzt, der ist auch CT-Leser und sehr begeistert von allen neuen technischen. da bin ich sehr gespannt, was sich da verändert. Und dann halten wir da weiter ein Auge drauf. Dankeschön.
Ja, gerne. Schönen Tag noch.
Und das war's für heute. In der kommenden Woche ist Dr. Johannes Brandstätter hier im KI-Update zu Gast. Der Experte im Bereich KI-Simulation ist Professor an der Johannes Kepler-Universität in Linz und Head of Research bei NXAI. was er mit seiner neuen Forschungsgruppe Simulation und KI vorhat und wie der XLSTM-Algorithmus seines Mentors Sepp Hochreiter die KI-Welt verändern soll, erzählt er uns nächsten Freitag. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen, kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.